Vis-à-vis.
Herr Ramsdorf, der Sommer geht so langsam dem Ende zu. Wie haben Sie denn die letzten Wochen und Monate, die ja ganz schön heiß waren, erlebt?
Ja, das war natürlich schon ziemlich extremer Sommer, aber man gewöhnt sich fast schon daran, weil ja die letzten Sommer jetzt zumindest weltweit ja alle zu den wärmsten gehört haben. Und wir kriegen da typischerweise sehr viele Medienanfragen. Damit rechne ich schon immer in meinen Sommerferien, dass ich zu irgendwelchen Bränden, Hitzewellen, Überflutungen oder so Stellung nehmen muss, weil natürlich im Sommer, wenn die Nordhalbkugel am wärmsten ist, auch die meisten Extreme passieren.
Also für Sie gibt es da auch einen klaren Zusammenhang. Es ist jetzt nicht nur ein, ja Gott, es gibt immer unterschiedliche Temperaturen, mal wärmere Sommer, mal kältere, sondern es gibt einen Zusammenhang zwischen dem, was wir erleben, sind mindestens Teile dessen, was wir als Klimawandel bezeichnen.
Absolut, das ist inzwischen nachgewiesen. Das ist ja seit Jahrzehnten vorhergesagt worden. Es ist logisch, dass in einem wärmeren Klima mehr Hitzewellen auftreten, und zwar dramatisch mehr. Extreme Hitze tritt heute etwa 80 Mal häufiger auf den Landflächen der Erde als ohne globale Erwärmung. Aber auch, dass extrem Niederschläge zunehmen, ist seit 30 Jahren vorhergesagt worden, ist einfache Physik. Und inzwischen sieht man es auch in den Messdaten, obwohl eben Niederschläge natürlich viel mehr schwanken von Woche zu Woche, Tag zu Tag, Monat zu Monat. Daher ist der Trend, hat einfach ein bisschen länger gedauert, ihn in den Messdaten statistisch robust nachzuweisen. Dürren nehmen ebenfalls zu, und zwar nicht nur und zum Teil auch gar nicht vor allem wegen geringerer Niederschläge, sondern wegen höherer Temperaturen, die die Verdunstung begünstigen. Und dadurch trocknet eben der Boden und die Vegetation schneller aus. Man könnte das fortsetzen, über Tropenstürme sprechen und so weiter.
Die höheren Temperaturen bringen mich zu dem Artikel in dem Buch 3 Grad mehr, den Sie geschrieben haben. Der Titel Ihres Artikels ist Klima und Wetter bei 3 Grad mehr. Eine Erde, wie wir sie nicht kennen, Klammer auf, wollen, Klammer zu. Können Sie das kurz skizzieren, was das eigentlich heißt, was 3 Grad mehr bedeuten würde für unser Zusammenleben auf dieser Erde?
Ja, zunächst mal, warum ein Buch über 3 Grad mehr? Weil wir, wenn wir mit der gegenwärtigen Klimapolitik weitermachen, bei einer 3 Grad wärmeren Erde landen werden. Das heißt, wir müssen wesentlich dringender, ambitionierter Klimaschutz machen, um das noch zu verhindern. Und 3 Grad mehr global bedeutet auf den meisten Landflächen der Erde, auch bei uns, dann eben eher 6 Grad. Das wissen viele Menschen gar nicht, dass die globale Durchschnittstemperatur eben aus 70% Meeresoberfläche besteht und das Meer erwärmt sich wesentlich langsamer und weniger als die Landgebiete. Und daher sind diese Diskussion über 1,5-Grad-Ziel oft für die Laien nicht verständlich. Was soll an 1,5 Grad mehr so schlimm sein? Aber es sind eben, dass die Landflächen sich doppelt so stark erwärmen und dass viele Extreme eben noch mal stärker zunehmen, zum Teil exponentiell zunehmen. Und ich habe ja schon erwähnt, die Anfänge davon sehen wir bereits jetzt nach 1,2 Grad Erderwärmung. Einen Sommer wie diesen mit zahlreichen Bränden, mit Dürren, austrocknenden Flüssen und so weiter. Und im vergangenen Jahr hatten wir die Ahrtalflut. Sowohl Dürren als auch Extremniederschläge nehmen beide zu. Das klingt für den Laien vielleicht paradox, kann man aber auch leicht physikalisch erklären.
Jetzt schreiben Sie in Ihrem Artikel am Ende, und das klingt einfach nochmal drastischer als das, was, sag ich mal, normalerweise gesagt wird, nicht nur von Ihnen, sondern von vielen Wissenschaftlern, also dass wir einen Klimawandel haben, dass es wärmer wird und dem vielleicht dann auf unserer Seite der Zuhörenden gegenübersteht, ja, ist schon wärmer geworden, auch man gewöhnt sich dran, man sucht individuelle Möglichkeiten, mit der Hitze besser umzugehen. Aber Sie schreiben am Ende Ihres Buches: Ich persönlich halte eine 3-Grad-Welt für eine existenzielle Gefahr für die menschliche Zivilisation. Das ist ja nochmal, finde ich, einfach deutlich was anderes. Können Sie beschreiben, dieser Unterschied zwischen, es geht nicht nur um, es wird unangenehmer und wir werden irgendwie anders leben müssen in einem überschaubaren Ausmaß, hin zu einem, das bedroht die menschliche Zivilisation. Und das ist ja nicht nur irgendwo ein nettes Promo.
Nein, ich habe ja 8 Jahre lang als Berater der Bundesregierung gearbeitet im Wissenschaftlichen Beirat Globale Umweltveränderungen und wir haben damals ein Hauptgutachten für die Regierung gemacht mit dem Titel Sicherheitsrisiko Klimawandel. Da haben wir uns intensiv damit beschäftigt, was passieren könnte. Es kann letztlich durch Extremereignisse können schwache Staaten praktisch kollabieren, ins Chaos versinken. Wir haben, nachdem wir das Gutachten geschrieben haben, eben auch gesehen, was in Syrien passiert ist, nach der schlimmsten Dürre der syrischen Geschichte, die nach Sedimentdaten höchstwahrscheinlich die schlimmste seit mindestens 900 Jahren im östlichen Mittelmeerraum gewesen ist, dass dann eben in einem konfliktträchtigen Staat die Unzufriedenheit der Bevölkerung massiv zunimmt. Es kommt zu Massenprotesten und wir wissen, wo das alle in Syrien geendet hat. Oder nehmen wir den arabischen Frühling, der auf einen besonderen Hitze- und Dürresommer 2010 folgte, wo Russland auch die Weizenexporte eingestellt hat. Die Brotpreise in Nordafrika stiegen massiv und lösten praktisch diese große Protestbewegung aus. Also es können Staaten destabilisiert werden. Und die Folgen sehen wir ja auch bei uns, wenn wir daran denken, was die vielen Flüchtlinge aus Syrien ausgelöst haben, politisch den Aufstieg der AfD bei uns. Das sind so Prozesse, die kann man nicht vorhersagen, aber man muss einfach das Risiko sehen.
Jetzt könnte man sagen, arabischer Frühling oder jetzt vielleicht auch, was wir mit der Ukraine erleben. Also die Frage sozusagen, dass da Weizen zum Teil wegen des Krieges, aber in anderen Kontexten wegen klimatischen Veränderungen nicht mehr in ausreichender Menge in andere Weltregionen kommt. Was hat das denn mit uns zu tun? Also ich mache es bewusst so ein bisschen polemisch, aber ich habe den Eindruck, wir fühlen uns oft noch so auf einer Insel der Seligen, als ob woanders, ja, da ist es schlimm, aber bei uns, wir können doch weiter so machen wie bisher im Großen und Ganzen.
Ja, ich glaube, das ist eine große Illusion. Gerade der Ukraine-Krieg hat ja viele Menschen erst bewusst gemacht, dass die Ukraine eine der großen Kornkammern der Erde ist, wo sehr, sehr viel Weizen auch für andere Weltgegenden produziert wird. Und durch den Klimawandel droht es irgendwann zu gleichzeitigen großen Dürren und Ernteausfällen in den großen Kornkammern der Nordhalbkugel zu kommen, in Nordamerika, Europa, Ukraine, Russland. Und das kann schon dann eine große Hungersnot auslösen. Das ist so eines der Albtraum-Szenarien, vor denen die Klimaforscher Angst haben.
Die Appelle am Ende von Klimakonferenzen, aber auch bei zahllosen anderen Anlässen, da gibt es ja jede Menge. Und trotzdem passiert sehr wenig. Liegt das daran, dass die Politik das nicht wahrnehmen will? Liegt das daran, dass es ein eingespieltes, na gut, die einen appellieren und sagen furchtbar, furchtbar und die anderen sagen, ja, ja, wir finanzieren euch die nächste Konferenz. Und dann macht man eben doch weiter, schreibt seine wissenschaftlichen Beiträge, macht seine Radiobeiträge, macht seine Politik, also auf Seiten der Politiker, weil die Angst vor grundlegendem Wandel doch sehr tief sitzt.
Ja, das ist eine gute Frage. Die beschäftigt mich seit Jahrzehnten, ehrlich gesagt. Als junger Wissenschaftler Ende der 80er, Anfang der 1990er Jahre war ich davon ausgegangen, wenn die Fakten bekannt sind und gut belegt sind, dann wird die Welt auch handeln. Und 1992 gab es ja den Erdgipfel in Rio de Janeiro, wo die Weltgemeinschaft beschlossen hat, einen gefährlichen Klimawandel zu verhindern. Ich erinnere mich noch sehr gut daran. Ich habe damals gedacht, endlich, ja, seit so vielen Jahren Diskussionen, kommt endlich die politische Reaktion und der Klimawandel wird gestoppt. Aber die Emissionen sind ja seither immer weiter gestiegen. Und ich bin im Laufe der Jahrzehnte mehr und mehr zu dem Schluss gekommen, dass es wirklich vor allem Lobbykräfte von einzelnen Gruppen, die eben davon profitieren, die fossile Brennstoffindustrie und so weiter, dass es so weitergeht. Gerade in den USA ist das ja sehr offensichtlich. Wir haben es gerade wieder gesehen bei dem Klimapaket, was zum Glück jetzt dort verabschiedet werden konnte, aber dass ein einzelner Senator Manchin das fast verhindert hat, weil er immense Wahlkampfgelder aus der Kohleindustrie bekommt. Aus meiner Sicht ist das Korruption, aber das ist einfach dort normale Politik und ich denke, in Deutschland gibt es auch und in Europa subtilere Einflussmöglichkeiten, sodass immer wieder von Interessengruppen der Klimaschutz bewusst sabotiert und behindert wird. Wir haben ja auch in Deutschland gesehen, dass das tolle Wachstum der erneuerbaren Energien so circa 2017 dann gestoppt wurde. Der Windkraftausbau ist eingebrochen, weil es eben Interessen gab, denen die erneuerbaren Energien einfach zu erfolgreich wurden.
Aber denken Sie, dass wir, ich sage mal, im Groben und Ganzen so weitermachen könnten, wenn wir eben anstelle von fossilen Brennstoffen regenerative Energien hätten und anstelle von Verbrennungsmotoren alle Tesla fahren würden? Ich mache es ein bisschen schablonenmäßig.
Ja, es ist eben nicht damit getan, einfach die fossilen Energien durch Erneuerbare zu ersetzen. Das ist wahrscheinlich die wichtigste Aufgabe. Und die gute Nachricht ist ja, die erneuerbaren Energien wachsen exponentiell weltweit gesehen und haben zum Beispiel im Weltmaßstab die Stromerzeugung durch Kernenergie schon überflügelt. Aber es ist eben nicht alles. Wir haben ja andere Probleme, Dinge wie Flugverkehr kann man nicht so einfach auf Strom umstellen zum Beispiel. Und man kann auch mit begrenzten Ressourcen nicht einfach genauso viele Autos wie bisher, aber dann alle eben Teslas herstellen, sondern es muss auch andere Dinge geben, wie die Verkehrswende, die auch zu wesentlich geringeren Fahrzeugzahlen, Autozahlen in Deutschland und in anderen Ländern führt und mehr auf öffentlichen Nahverkehr und so weiter setzt. Also das ist ein sehr weites Feld, aber die wichtigste Botschaft ist, die Energiewende ist ein zentraler Baustein, aber sie ist eben nicht alles, was wir brauchen. Alleine damit werden wir den Klimawandel nicht in den Griff bekommen. Wir müssen auf Null Emissionen von Treibhausgasen.
Welche Rolle spielt der Verzicht?
Ja, ich denke, dass auch Verhaltensänderungen natürlich eine wichtige Rolle spielen müssen, zum Beispiel bei der Ernährung, dass wir wesentlich weniger Fleisch essen. Oder bei der Mobilität, dass wir eben nicht so viel Auto fahren und auch nicht so viel fliegen, wo wir uns dran gewöhnt haben, was wir aber in den 60er Jahren auch noch nicht getan haben. Und ich würde das aber nicht unbedingt mit Verzicht abstempeln, sondern ich habe mein Leben weitestgehend ohne Auto gelebt und habe auch jetzt kein Auto und mache meinen ganzen Alltagsverkehr seit der Grundschule mit dem Fahrrad, inzwischen E-Bike, und erlebe das überhaupt nicht als Verzicht, sondern als Gewinn. Und wenn man deutlich weniger Fleisch isst, ist das ja auch nicht unbedingt Verzicht, sondern man lebt wahrscheinlich gesünder. Und so geht es mit vielen Dingen. Das ist ja nicht so, dass gedankenloser Konsum die Menschen unbedingt glücklich macht.
Aber reicht das für 8 Milliarden Menschen auf der Erde? Also wenn man dann sagt, ich reduziere, also jetzt das, was Sie genannt haben, ich reduziere so, weil der CO2-Fußabdruck ist ja dann nach wie vor überproportional groß.
Also man kann zeigen, das haben auch Studien an unserem Institut gezeigt, wir können 8 Milliarden Menschen ernähren und wir können auch noch deutlich mehr Menschen ernähren weltweit, aber eben nicht mit den gegenwärtigen Konsumgewohnheiten des Westens, sage ich mal.
Bei der Vorstellung des Buches hat der Herausgeber Klaus Wiegand, ehemaliger Unternehmer und jetzt ein Stifter, gesagt, bei der Frage, ja, warum handelt die Politik nicht, dass er im Gespräch mit Politikern immer wieder zu hören bekommt, wenn wir das umsetzen würden, quasi was ihr fordert, dass es so nicht weitergehen kann, dann werden wir nicht wiedergewählt. Gibt es ein grundsätzliches Problem? Das Denken von Politikern ist nun mal auf die Wiederwahl ausgerichtet. Und wer dann doch unangenehme Wahrheit, nämlich wir können in diesem Wohlstandsmodell nicht weiterleben, zum politischen Thema macht, der wird nicht wiedergewählt.
Also ich glaube, zum Teil ist das einfach eine übertriebene Angst von Politikern, die sich nichts trauen und auch den Menschen nichts zuzumuten wagen, obwohl ich glaube, das ist nicht unbedingt berechtigt. Viele Menschen sind durchaus bereit, ihren Teil beizutragen, wenn man ihnen das gut erklärt, warum das notwendig ist und ganz wichtig, wenn es dabei gerecht zugeht. Ich denke, die Menschen werden nicht aufhören, nach Mallorca zu fliegen, wenn der Nachbar dauernd nach Mallorca fliegt zum Beispiel. Es muss schon gerechte Regeln für alle geben. Und es darf nicht der Geringverdiener jetzt die ganze Last tragen und die Wohlhabenden kaufen sich irgendwie frei. Ich glaube, man kann den Menschen da schon einiges zumuten. Das zeigen ja auch die Umfragen. Die Menschen wünschen sich deutlich mehr Klimaschutz, weil sie wissen, dass unsere Zukunft und auch die unserer Kinder und Enkel und bis tausende Jahre weiter davon abhängt, was wir hier jetzt machen. Und wir haben ja auch gesehen, ich denke, der Ausgang der Bundestagswahl gerade für die CDU hatte schon auch etwas mit der Wahrnehmung zu tun, dass die vorangegangene Regierung einfach nicht genug für Klimaschutz getan hat. Aus demselben Grund ist vor kurzem die australische Regierung abgewählt worden, die wirklich in den Händen der fossilen Energielobby dort gewesen ist. Und schließlich ist in den USA ja auch Trump abgewählt worden. Und ich glaube, bei vielen solchen Wahlentscheidungen hat der Wunsch der Bürger nach mehr Klimaschutz eine wichtige Rolle gespielt.
Sie schreiben am Ende des Buches auch, was Hoffnung macht, ist, dass diese 3-Grad-Welt kein unvermeidliches Schicksal ist. Noch ist es sogar möglich, die Erwärmung auf nahe der 1,5-Grad-Marke zu begrenzen. Ich gestehe, ich habe das mit gemischten Gefühlen gelesen, weil ich ganz oft bei Interviews dann dieses am Schluss kommt nochmal, es ist ja alles noch nicht zu spät. Und dann kommt sozusagen so, man müsste nur das und das machen. Normalerweise passiert das dann nicht, also sprich die entsprechenden politischen Entscheidungen werden nicht getroffen, aber ich habe den Eindruck, die Leute bleiben damit zurück mit dem Eindruck, ach so, man kann da sozusagen alles noch retten, verbunden mit einem ist gar nicht so schlimm. Ist diese Form von Hoffnung angemessen oder ist es nicht vielleicht doch eher, wie Greta Thunberg so gesagt hat, nein, unser Haus brennt, also Panik ist das angemessene Gefühl oder ein Bewusstsein für die Katastrophe?
Ja, also ich muss sagen, ich war sehr beeindruckt von Greta Thunberg. Ich habe sie auch persönlich ein paar Mal getroffen. Sie hat uns ja am Potsdam-Institut besucht. Ich war auch in Stockholm. Sie hat wirklich die Gefühle in Worte gefasst und die Dringlichkeit in Worte gefasst, wo man als Klimaforscher sagt, ja, sie hat vollkommen recht. Wir als Wissenschaftler können das nicht so formulieren. Wir müssen das ganz nüchtern, sachlich die Fakten auf den Tisch legen. Aber im Grunde hat Greta recht. Wir haben ja auch gesehen, dass die Wissenschaft seit 1990, seit dem ersten Bericht des Weltklimarats, die Fakten immer wieder in Berichten nüchtern auf den Tisch gelegt hat und es ist nichts passiert. Und seit Greta und Fridays for Future kamen, kommt jetzt richtig Bewegung in die Politik.
Gibt es Momente, wo Sie überlegen, weil sich durch die Wissenschaft alleine doch herzlich wenig verändert? Da muss es was anderes geben. Also durchaus eben auch persönlich an Sie die Frage irgendwo, ich muss noch drastisch ein Zeichen setzen angesichts der Größe des Problems, mit dem wir da zu tun haben.
Ja, ich denke, klar, es müssen solche klaren Zeichen gesetzt werden und das ist aber nicht unbedingt die Aufgabe der Naturwissenschaftler, wie mir. Ich bin als Physiker jetzt nicht unbedingt der Mensch, der hier die großen Emotionen wecken kann oder möchte. Das ist einfach auch nicht mein Rollenverständnis. Aber ich finde, andere Teile der Gesellschaft, Romanautoren, Filmemacher, Umweltgruppen und so weiter, die Zivilgesellschaft kann sich da ganz anders engagieren als ich als Physiker. Ich habe da einfach eine klare Rolle zu erfüllen und es ist nüchtern, die Fakten zu erläutern.
Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch, Herr Ramsdorf.
Ja, sehr gerne.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.